ARD.
Und dazu begrüßt sie recht herzlich Ulf Köhler. Der Kormoran ist zurück. Lange Zeit galt der schwarze Vogel als seltene, streng geschützte Art. Nun ist der schwarze Fischjäger zurückgekehrt und wir stehen erneut vor einem Dilemma. Erinnern Naturschützer daran, dass der Vogel nur zurückerobert hat, was einst sein Lebensraum war, berichten Fischer von schwindenden Beständen und wirtschaftlichem Druck. Und so ist der Kormoran inzwischen wieder zum Streitfall geworden.
Wind streicht über den Teich. Das Feld dahinter noch schneebedeckt. Ein paar Bäume am Wasser, kahl und wintergrau. Unter einem Tarnnetz ein Mann in Gummistiefeln. Die Flinte auf den Knien. Er wartet. Auf die Feinde seiner Fische. Auf seine Feinde.
Schrot auf Kormorane. Wenn Vögel zur Plage werden. Feature von Jan Schilling.
Langsam schält sich der Ufersaum aus der Dämmerung. Wellen kräuseln gleichmäßig. Ganz hinten bewegt sich etwas Schwarzes auf dem Wasser.
Ach, dort sind schon welche. Ach, doch. Sie haben besser gesehen wie ich. Dort schwimmen schon die ersten fünf. Aber das kann auch sein, oder die zwei sind das. Das kann auch sein, das sind die Späher jetzt, die erstmal noch gucken, was los ist hier.
Als ich ein Kind war, wäre dieser Anblick eine Sensation gewesen. Der Kormoran galt als extrem seltener Vogel, vom Aussterben bedroht. In den 70er Jahren soll es nur noch etwa 5000 Brutpaare in Europa gegeben haben. Heute sind es mehr als 1 Million.
Das Beste ist, man schießt einen runter aus der Herde und der Rest, da merkt sich das eigentlich.
Udo Wolf ist Teichwirt in Beucha, 30 Kilometer südlich von Leipzig. 5:45, sagt der Fischer, kommen die Kormorane. Jedes Jahr im Frühling steht Udo Wolf in aller Herrgottsfrühe auf. Tag für Tag führt ihn sein erster Gang zum Versteck auf der kleinen Anhöhe am Winterteich.
Es ist jetzt wirklich die Zeit, wo die meisten Schäden machen im Frühjahr. Wie gesagt, sind die Satzfische, die brauchen wir fürs Folgejahr. Und wie gesagt, wenn da hier 1 Kilo Fisch frisst, also wenn den Satz fischen, das sollen ja im Herbst, also mit 1 Kilo sollen ja, was haben die jetzt, mal 4. Also soll das ja werden. Also jetzt, wenn jedes Kilo, was hier fehlt, ist mal 4 im Herbst. Und naja, das kann man sich ausrechnen. Wenn man dann 100 Kormorane da hat wie gestern, dann das sind am Tag dann so 60, 70, 80 Kilo wenigstens weg. Plus eine jede Menge angehackte. Und wenn die das in einer Woche machen, dann kann man sich ausrechnen, mal ruckzuck ein paar Tonnen Fisch weg.
In Norddeutschland gibt es Fischer, die ihre Teiche komplett mit Netzen überspannen. Für Teichwirt Wolf kommt diese Methode nicht in Frage. Und das, obwohl seine sächsische Landesregierung einen Teil der Kosten übernehmen würde.
Das geht nicht. Beziehungsweise, ja, gut, ich könnte sagen, ich baue eine Glaskuppel drüber. Da gehen wir wie bei den Simpsons im Zeichentrickfilm, bauen wir eine Kuppel. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Wer soll das bezahlen? Also die haben einfach jeden Bezug zur Realität verloren. Eine Vollüberspannung, da muss ich Masten setzen, schwere Masten setzen, das muss ein bisschen sturmsicher sein. Und also auch so. Das sieht dann richtig aus wie vor Nox. Ja? Das, wenn ich da 30 oder 40 oder 50% Zuschuss kriege, das klingt zwar nach viel Geld, die Restkosten bringen mich schon um. Das ist keinerlei Bezug zur Realität, so eine Aussage zu machen. Also das ist, wer sowas behauptet, ist einfach fachlich inkompetent.
Fischer Wolf bleibt nur seine Flinte. Jetzt ist es fast 6, aber der Vogelschwarm lässt auf sich warten.
Ja, wahrscheinlich, weil es heute ein bisschen trübe ist, kommen sie ein bisschen später. So. Ja, das ist der Kormoran. So. Das sind die normalen Geräusche. Streiten sich gerade ums Futter.
Schon aus dem 13. Jahrhundert sind Beschreibungen des Kormorans überliefert. Er sei ein schwerfälliger Flieger, der Fische in Flüssen und Meeren jage und sehr viel Schaden anrichte. In seiner Allgemeinen Kunde des Tierreichs führt Alfred Brehm 1882 den Kormoran als die bekannteste Art der Scharben. Damals hieß der Vogel auch Wasser- oder Seerabe, Baumscharbe oder Haldenente.
Ihr Schwanz besteht aus 14 Steuerfedern. Oberkopf, Hals, Brust, Bauch und Unterrücken sind glänzend schwarz-grün, sanft metallisch schimmernd, Vorderrücken und Flügel bräunlich, bronzeglänzend und wegen der dunkleren Säume der Federn wie geschuppt, Schwingen und Steuerfedern schwarz. Ein weißer, hinter dem Auge beginnender Fleck umgibt die Kehle, ein anderer, rundlicher, steht auf den Weichen. Das Auge ist meergrün, der Schnabel schwarz, an der Wurzel gelblich, die nackte Haut des Gesichts und der Kehle gelb, der Fuß schwarz.
Das sind die Kormoranen. Jetzt sehen Sie es, jetzt kommen sie. Ganzer Schwarm, sehen Sie es, hier kommen sie. 1, 2, 3, 4, die ganze Herde. Sehen Sie, so sieht das aus.
Vom Himmel über dem Feld fliegt ein schwarzes Geschwader heran. Die Vögel flattern eher, als dass sie schweben.
Sie kreiselt jetzt ein. Ja, sehen Sie das, wie schön die landen. Einer nach dem anderen. 30, 40 Stück mindestens, noch mehr.
Die Vögel schwimmen. Ihre langen Hälse ragen aus dem Wasser. Dann tauchen die ersten ab. Der Fischfang beginnt.
Wir warten mal, dass die Linie ein bisschen noch rankommt, dass die direkt in Schussweite sind.
Alle Scharben fressen so lange, als sie fressen können und stürzen sich selbst mit gefülltem Magen gierig auf eine Beute herab, wenn solche ihnen gerade vor das Auge kommt. Die Dehnbarkeit ihres Schlundes gestattet ihnen, sehr große Fische hinabzuwürgen. In Ländern, in welchen der Mensch zur Herrschaft gekommen ist, können sie nicht geduldet werden, weil sie den Fischereien den allerempfindlichsten Schaden zufügen.
Ja, kommt mal mehr auf meine Seite hier. Das war ein guter Treffer. Ein guter Treffer und dann fällt er auch runter. Sie sehen ja, das ist manche Tage, da klappt es doch besser. Also wie gesagt, es ist selten, dass ich mal wirklich mal 3 oder 4 Stück runterschieße. Also meistens 1 oder 2, da muss man schon zufrieden sein, der Rest ist dann weg.
Udo Wolf verlässt sein Versteck. Am Mittag wird er wiederkommen. Und abends auch. Seit Jahren geht das schon so. Mittlerweile ist der Kormoran sogar in der großen Politik angekommen. Auf Bundesebene. CDU, CSU und FDP haben den Vogel in ihren Koalitionsvertrag aufgenommen.
Wir unterstützen eine nachhaltige Binnen-, See-, Küsten- und Kutterfischerei, die Bestände erhält, artgerecht ist und den Tierschutz sichert. Wir werden die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Aquakultur verbessern und auf europäischer Ebene auf die Erstellung eines Managementplanes für Kormorane drängen.
Der Hund von Udo Wolf hat die beiden toten Kormorane aus dem Wasser geholt.
Vorsicht, soll man ihm was abnehmen?
Eine Woche später. Ich balanciere über eine Holzbohle auf den Biber. Der Biber, das ist ein Boot, Eigentum der Stadt Brandenburg. Es geht hinaus auf den Breitlingsee. Zählung der Wasservögel.
Oh, jetzt haben wir sogar ein bisschen Eis hier. Bis zur Fahre, ne? Sehr verrückt.
Mal gucken, mal die ersten erwischen.
Ein perfekter Tag für die Vogelkundler. Der Breitlingsee glänzt in der Frühlingssonne. Immer in der Mitte des Monats zählen die Brandenburger Ornithologen den Vogelbestand. Im Frühjahr ziehen hier die Kormorane durch, kommen aus Südeuropa oder Afrika, fliegen zurück zu den Brutkolonien im Norden. Seit einigen Jahren überwintern einige der Vögel auch hier in Deutschland. Wenn sie durchhalten, ist ihr Lohn der beste Brutplatz. Gut geschützt in der Mitte der Kolonie. Der Kormoran wird heimisch. Vom Zug zum Standvogel.
28 Kormorane.
Ja.
Jens, sehen Sie mal da weiter.
Ein paar Kormorane sitzen auf Poldern und recken ihre langen, schwarzen Hälse in die Sonne. Die Jungvögel haben weißes Brustgefieder, die alten sind ganz schwarz. Schöne Vögel, wie sie da in der Frühlingssonne glänzen. Bodo Rudolf nennt sie die Nachfahren der Dinosaurier.
Bei uns haben wir ja nur einen Kormoran, der Unterart Sinensis. Dann gibt es noch den nordischen Kormoran Carbo. Die sind aber feldornithologisch ganz schwer voneinander zu unterscheiden. Dann gibt es in Europa noch die Krähenschabe und die Zwergschabe, die aber hier bei uns nicht vorkommen. Also wir haben es hier sozusagen mit einer Art, gegebenenfalls mit 2 Unterarten zu tun.
Mit der Kamera verfolgt Bodo Rudolf einen Kormoran, wie er im Tiefflug über das Wasser flattert, landet, auf dem See schwimmt und dann abtaucht. Bis zu 40 Meter tief taucht der Kormoran auf der Jagd nach dem Fisch. Damit er dabei nicht den Überblick verliert, kann er eine spezielle Haut vor die Hornhaut schieben, die Nickhaut. Durchsichtig wie eine Taucherbrille gleicht sie die Lichtbrechung aus.
Wenn die im Verband fischen, das sehen wir hier schon auf unseren Seen, dass dann 50 zusammen den Fischschwarm vor sich hertreiben. Und die gefischt haben, die sind dann praktisch durch den Tauchvorgang am Ende des Verbandes, überfliegen dann die anderen und fallen sozusagen vor den anderen, die gerade fischen, wieder ein. Man kann es also richtig wie so eine Welle sehen, die so immer umschlägt.
Bodo Rudolf ist Vorsitzender des Naturschutzbundes der Stadt Brandenburg an der Havel. Wieder blickt er durch den Sucher seiner Digitalkamera. Während er die Schärfe zieht, erzählt er vom traditionellen Fischfang in China. Dort binden die Fischer den dressierten Kormoran eine Schnur um den Hals. So bleiben die dicken Fische im Schnabel stecken und werden leichte Beute des Fischers. Für die Fischer in Brandenburg war der Kormoran schon zu Fontanes Zeiten ein Konkurrent. Nachzulesen in den Wanderungen durch die Mark Brandenburg.
Die Fischer mühten sich umsonst, sie zu vertreiben. Es gab damals Kormorans am Werbelin wie Fliegen in einer Bauernstube und ein paar hundert mehr oder weniger machten keinen Unterschied. Auch der Forst litt, denn in manchem Baume hatten die Kormorans 10 Nester und es schien nicht möglich, ihre Herr zu werden. Da ward endlich ein Vernichtungskrieg beschlossen. Alle Förster aus den benachbarten Revieren wurden herangezogen, das Garde-Jäger-Bataillon in Potsdam schickte seine besten Schützen und so rückte man ins Feld. Zuletzt waren Pulver und Blei stärker als die Kormorans und sie blieben entweder auf dem Platz oder setzten ihren Zug in friedlichere Gegenden fort. Sind auch nicht wiedergekommen.
1919 bedauerte der Naturkundler Hermann Schalow den Niedergang eines der interessantesten ornithologischen Naturdenkmäler in der Mark. Er meinte den Kormoran. Um 1934 gab es erste Schutzmaßnahmen, allerdings war es schon fast zu spät. Denn neben der Jagd setzte die Industrie der Fauna zu. Wasserkraftwerke und Flussausbau führten zu einem massiven Rückgang der Fische. Weit schlimmer noch wirkte die Verschmutzung der Gewässer. Alle Abwässer flossen quasi ungeklärt in Bäche, Flüsse und Seen. Mitte der 1960er Jahre war der Phalacrocorax carbusinensis, die kontinentale Kormoranart, kaum noch anzutreffen. 1962 erschien das Buch »Der stumme Frühling« von Rachel Carson. Die Biologin warnte erstmals vor den Folgen der Insektizide in der Landwirtschaft. Tatsächlich hatte der Einsatz von DDT zu einem Vogelsterben geführt. Carsons Buch gilt als ein Beginn der Umweltbewegung. Es wirkte wie ein Gegengift. In den 70er Jahren wurde DDT verboten. Es gab Umweltauflagen für die Industrie und man begann flächendeckend mit dem Ausbau von Kläranlagen. 1979 erließ die Europäische Union eine Vogelschutzrichtlinie. Sie stellte auch den Kormoran unter besonderen Schutz.
Also die Kormorane, die an der Küste vorkommen, und da sind die größten Kolonien. Dort lebt der Kormoran insbesondere von Hering, aber auch von den verschiedenen Blattfischarten wie Scholle, Flunder und Kliesche. Der Hering ist im Bestand nicht bedroht, er wird nachhaltig befischt. Der ist auch bei Menschen auf dem Speisenplan und auf dem Tisch. Offensichtlich sorgen die gut 50.000 Brutpaare im Ostseeraum nicht dafür, dass diese häufigen Fischarten einen Niedergang erfahren.
Bodo Rudolf bezieht sich auf eine quasi amtliche Zahl. In einem Antrag der Koalitionsfraktionen im Bundestag heißt es, dass heute wieder etwa 47.000 kontinentale Kormorane in Deutschland brüten. Europaweit soll es etwa 2 Millionen Kormorane geben. Kein Grund zur Aufregung, findet Vogelschützer Rudolf. Der Bestand wachse nicht mehr weiter.
Gerade in unserer Gegend sind die Waschbären ganz aktiv, also in Westbrandenburg, und haben schon zahlreiche Brutkolonien komplett aufgerieben. Ja, also der Brutbestand ist bei uns schon hier deutlich abgesunken. Und die Kormorane, ja, die scheinen sich jetzt immer wieder neue Brutplätze zu suchen, um den Waschbären zu entkommen. Also die erste sehr bekannte Kolonie, die der Waschbär aufgerieben hat, ist die am Gülper See. Und im letzten Jahr sind am Rietzer See keine Kormorane mehr groß geworden. Dort sind alle Gelege ausgenommen worden.
Trotzdem leben noch immer zu viele Kormorane in Europa, klagen mir die Fischer und Angler landauf, landab. Laut einem EU-Bericht verschwinden in den Schnäbeln der gefräßigen Tiere jedes Jahr 300.000 Tonnen Fisch.
Man muss dafür Maßnahmen ergreifen, wo er wirklich einen Schaden anrichtet. Oder man muss die, die geschädigt worden sind, auch dann entsprechend entschädigen, wenn der europäische Artenschutz auch solche Dinge vorschreibt. Also da muss man schon sehr genau wissenschaftlich untersuchen, was ist denn wirklich erforderlich, um da regulierend einzugreifen. Ja.
Also sagen wir so, ich bin etwas skeptisch, was den Geschmack angehen wird.
Mein Freund Danju kocht leidenschaftlich gern. Ich habe ihn gebeten, die Kormoranbrüste von Fischer Wolf zu schmoren.
Das, was ich bisher so gelesen habe, war, dass es an sich nicht genießbar ist. Ich habe auch teilweise in einem Beitrag aus einem Buch, wo es um so Jagdrezepte ging, habe ich gelesen. Also es war sehr aufwendig, wie man halt das Gericht zubereiten kann. Und aber der letzte Satz war, aus dem Backofen nehmen, in den Müll werfen, weil nicht mal Aasgeier würden den Kormoran essen. Das macht mir ein bisschen Angst, aber ja, mal schauen, was wir da draus machen.
Kormoran auf schottische Art. In Rotweinsud mit Prinzessbohnen und Kartoffeln.
Der Speck ist jetzt fertig. Und jetzt kommt das Highlight. Ich werde jetzt so eine Brust in dieses Fett legen.
Wo wir jetzt hier uns befinden, ist der Wannsee in Berlin. Hier gibt es eine kleine Insel vor Kladow, sogenannte Ihmchen. Und auf dieser Insel hier hat sich eine Kormoran-Kolonie etabliert. Die schauen wir uns jetzt mal an.
Lars Dettmann vom Fischereiverband Berlin-Brandenburg ärgert sich schon lange über die schwarzen Fischräuber. Seit 2005 brüten sie auch wieder auf dem kleinen Eiland im Wannsee und hinterlassen die typischen Spuren. Abgestorbene Bäume, überzogen von weißem Vogelkot.
Die Bäume, die jetzt abgestorben sind, die lassen sie dann auf. Man sieht, ein Teil ist ja schon umgefallen hier, umgebrochen. Beziehen dann die nächsten Bäume. Und sollte das so sein, dass die Bäume alle weg sind, dann suchen sich die nächste Insel und machen die tot.
Nach 10 Minuten legt der Kahn an. Betreten dürfen wir die Insel nicht. Naturschutzgebiet. Dettmann zeigt auf die Baumskelette. In den Astgabeln hängen die Nester. Hunderte Vögel krächzen und fliegen umher. Seit 1997 hat der Kormoran seinen absoluten Schutzstatus in der Europäischen Union verloren. Die EU-Kommission allerdings drückt sich salomonisch aus.
Aufgrund von wissenschaftlichen Informationen, insbesondere über die Populationsentwicklung und Größe, kam die Kommission zum Schluss, dass der Kormoran einen günstigen Erhaltungszustand erreicht hat. Dieser Schluss entspricht der Empfehlung des Bonner Übereinkommens, in dem unter anderem festgestellt wurde, dass die Population der Unterart Phalacrocorax carbosinensis sowohl hinsichtlich ihrer Bestandsgröße als auch ihres Verbreitungsgebietes stark zunimmt und in der empfohlen wird, diesen günstigen Erhaltungszustand beizubehalten.
Das Vergrämen mit der Schrotflinte bringe nicht viel, sagt Lars Dettmann. Vertreibt sie ein Fischer von seinem Teich, fliegen sie halt zum nächsten. Deshalb wollte Dettmann das Problem an der Ursache packen. Er ging des Nachts in die Brandenburger Brutkolonien, überwacht und genehmigt durch die Umweltbehörde.
Das heißt, man hat sich eine möglichst kühle Nacht ausgesucht, hat die Vögel, nachdem die Eier gelegt und angebrütet waren, von den Gelegen runtergescheucht, hat einen Teil der Gelege, man erwischt nie alle, einen Teil der Gelege ausgekühlt. Wir waren dann immer so bei einer Ausfallrate von um die 30% und reduziert so das Nachwuchsaufkommen der Kormoranen, reguliert so die Population ein. Vorbild dafür waren die Dänen. In Dänemark geht die Naturschutzbehörde her und verölt Gelege. Die haben den Vorteil, bei denen brüten Kormoranen am Boden, man kommt da wesentlich leichter ran. Das ging bei uns in Brandenburg nicht. Also dieser Ansatz, Kormorane aus den Gelegen hochzuscheuchen, die Eier auszukühlen, das waren dann 2 Abende, wo Stress war in diesem Bereich dieser Kolonie. Den Rest des Jahres war dort Ruhe. Und alle Kormoranen, die dort nicht schlüpfen, die brauche ich nicht in Teichwirtschaften erschießen und störe damit auch in Teichwirtschaften nicht.
In Dänemark wird seit langem rabiat in die Brutkolonien eingegriffen. In Brandenburg stößt das auf Widerstand.
Und diesen Ansatz, den hat man vor Gericht angegriffen, Naturschutzbund, hat dagegen geklagt. Erfolgreich, was auch nachvollziehbar ist, weil die Begründungsanforderungen, also die Schadensnachweise, das, was gefordert wird vom EU-Recht dazu, derart hoch sind, dass wir im Endeffekt an dem Punkt sind, dass wir jedem einzelnen Kormoran zu gut Deutsch nachweisen müssen, dass er in die Teichwirtschaften fliegt und dass er dort Fische frisst.
Laut einem Papier der Regierungskoalition gehen die Schäden durch Kormorane in die Millionen. 2011 stellte die Regierungskoalition einen Antrag. Der Bundestag möge sich für ein Kormoranmanagement einsetzen. Der Bundestag stimmte dafür. Trotzdem passiere nichts, kritisiert Dettmann. Und an die ökologischen Folgen des Fischersterbens denke keiner.
Das Problem ist, diese Teichwirtschaften sind Hotspots der Artenvielfalt. In den Teichwirtschaften haben eine Menge wirklich tatsächlich noch bedrohter Tierartenrückzugsgebiete gefunden, nutzen dort den Lebensraum, den der Teichwirt zur Verfügung stellt, sind auf den Teichwirt angewiesen. Und wenn der mit seiner Arbeit kein Brot mehr verdienen kann, seinen Lebensunterhalt im Jahresverlauf nicht mehr reinbekommt, gibt er die Teichwirtschaften auf, dann ist der Lebensraum weg.
Fischer, Angler, Teichwirte. Sie alle fordern, dass die Politik wirksam eingreift. Für Dettmann steht fest, es braucht ein europäisches Kormoranmanagement.
Es gibt andere Beispiele, nehmen wir die Großraubtiere, Wolf und Bär. Da gibt es ganz selbstverständlich von der EU vorgegeben und initiiert einen übergreifenden Managementansatz, wo man sagt, man muss dort über Grenzen hinweg managen, weil die Tiere so einen großen Lebensraum haben. Beim Kormoran, wo das genau dasselbe ist. Ja, der Kormoran lebt nicht in Brandenburg, er lebt nicht in Mecklenburg-Vorpommern und lebt nicht in Deutschland, sondern er hat im Grunde genommen ganz Europa zum Lebensraum. Da wäre es sinnvoll und auch aus Sicht des Vogelschutzes sehr sinnvoll, wenn man das koordiniert. Wenn jetzt jedes Land auf Los macht, stellt man am Ende unter Umständen fest, oh, wir haben zu viel getan.
Schon 2008 forderte das EU-Parlament die Europäische Kommission auf, einen Managementplan auszuarbeiten. Die EU-Kommission aber sieht keinen Handlungsbedarf. Sie verweist auf die Mitgliedstaaten. Vom zuständigen Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz bekomme ich keinen Termin. Nur eine E-Mail.
Die Bundesregierung hat ihre Bemühungen für die Erstellung eines Kormoran-Managementplans auf europäischer Ebene vorangetrieben. Neben Bemühungen im Agrar- und Fischereirat der Europäischen Union hat die Bundesregierung zuletzt auf der Tagung des Umweltrates der Europäischen Union am 21. Juni 2011 einen entsprechenden Vorschlag Frankreichs unterstützt.
In der Praxis verweist die Bundesregierung auf die Bundesländer, weil die für die Maßnahmen zum Schutz des Fischbestandes zuständig sind. So wird der schwarze Peter hin und her geschoben.
Was uns am meisten enttäuscht, ist eben diese Herangehensweise der Behörden, die entgegen dem, was die EU-Vogelschutzrichtlinie erlauben würde, sprich Maßnahmen zuzulassen, Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer Abwendung dieser Schäden führen, dass man das nicht konsequent tut, sondern mauert, mauschelt und das ganze Ding versucht, auf Zeit zu spielen und totzureden. Das heißt, man macht runde Tische, selbst auf EU-Ebene. Wir sagen einfach nur Palaver. Es wird geredet, 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 aber es passiert nichts.
Also es riecht schon mal sehr lecker.
Ja. Finde ich auch.
Ja. Ich würde jetzt einfach mal ein Stück rausnehmen und dann schneiden wir das mal an. Aber es ist jetzt auch schon viel fester als vorher.
Ich glaube, das passt. Und jetzt sind wir dazu fest.
Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass es schon ein bisschen drüber ist, so wie es sich schneidet.
Das ist ja die Wehranlage der Wasserkraftanlage Hetzdorf an der Flöhr. Was hier rauscht, ist das Wasser, was über die Wehrkante hinweg läuft. Das kann der Betreiber nicht weiter nutzen, das leitet er nicht aus. Was wir hier nicht sehen, ist eine Durchgängigkeit für Fische und andere Fließgewässerlebewesen. Eine Fischtreppe fehlt hier komplett. Die Anlage läuft also, wie gesagt, 1988, aber bis heute hat man da nichts dran gemacht. Das Wehr ist unüberwindbar wie eh und je.
Tobias Mehner zeigt mir einen Bach in Sachsen. Oder besser, das, was von dem Bach übrig blieb. Die Flöhr treibt Turbinen an, wie viele sächsische Fließgewässer. Mit dem Boom der regenerativen Energien bedrohen nicht nur Kormorane den Fischbestand, sondern mehr noch die kleinen Wasserkraftwerke.
Da wird also im Fließgewässer ein Standgewässer gemacht. Das sedimentiert dort in erhöhtem Maße. Wir haben dann Schlammablagerungen, die Fließgeschwindigkeit geht zurück, Sauerstoffzerrung setzt ein. Die Temperaturen im Sommer sind ganz andere in diesen Standgewässern. Und der Charakter ist also von der Forellen- oder Eschenregion runtergedimmt auf die Bleiregion.
Tobias Mehnert kämpft als Vorsitzender des Naturschutzverbandes Sachsen seit Jahren gegen Wasserkraftanlagen und weiß sich in diesem Punkt einig mit den Anglern, die vor allem den neuerlichen Rückgang der Edelfische wie Esche oder Forelle beklagen. Tobias Mehnert zeigt in den Himmel. Zwei Kormorane drehen langsam ihre Kreise.
Das sind die Späher, die gucken jetzt, ob sie eintauchen können. Die gehen dann in den Werddeich rein, da ist tief genug, und dort jagen die im Verband. Also eine hochintelligente Tierart, ähnlich der Saatkrähen, der Dohlen, der Elstern, nur eben auf Fisch spezialisiert, hochintelligent, hocheffizient, jagen im Familienverband oder eben im Schwarm, treiben sich Fische zu, holen sie raus. An sich ist das ein Überlebenskünstler und man könnte eigentlich als Mensch faszinierend dabei stehen.
Auf der Rückfahrt sehen wir sie wieder, die beiden Kormorane. Weiter unten am Bachlauf tauchen sie nach Fischen. Im Schnabel des einen windet sich ein Fisch. Der Vogel streckt den Hals nach oben, legt sich den Fisch zurecht und schon verschwindet das zappelnde Leben im Hals.
Dann würde ich sagen,
auf den Kormoran.
Auf den Kormoran. Guten Appetit.
Ja, lasst es schmecken.
Ja.
Endlich grün auf den Feldern. Endlich andere Vögel in der Luft als immer nur Krähen und Dohlen und Kormorane. An den Teichen von Fischer Wolf ist das letzte Eis geschmolzen.
Jetzt sind nur noch sporadische Durchzügler, die Späher dazu. Wir haben an den Teichen, wo wir die Satzfische jetzt ausgesetzt haben, dort sitzen sie jetzt. Allerdings nicht mehr die Menge wie vor 14 Tagen. Das hat sich Gott sei Dank nachgelassen, aber ich denke, die sitzen jetzt oben in Mecklenburg auf ihren Nestern und suchen ordentlich für Nachwuchs. Und der wird uns dann im spätestens, sagen wir mal, so August massiv besuchen.
Vom 1. April bis 15. August ist Schonzeit. So steht es in der sächsischen Kormoranverordnung. Fast alle Bundesländer haben mittlerweile Vorschriften erlassen, die den Abschuss von Kormoranen gestatten. Udo Wolf glaubt, dass damit die Verantwortung auf die Fischer abgewälzt wird. Noch 2003 zahlte Sachsen den Fischern Ausgleichszahlungen in Höhe von 800.000 Euro. 6 Jahre später waren es nur noch 50.000 Euro. Sachsen seien die Hände gebunden, sagt die zuständige Referentin. Das europäische Beihilferecht sei im Weg. Es erlaube maximal 30.000 Euro innerhalb von 3 Jahren an einen Teichwirt zu zahlen.
Nun haben sie jedes Jahr 40.000, 50.000 Euro Schaden und naja, nun können sie ja mal sagen, mal was beantragen. Also wir hatten es teilweise so, da wurden unsere Anträge zurückgeschickt im Härtefall mit der Begründung, du hast zu viel beantragt. Das ist dann ein Ausschlussgrund. Das nennt sich dann, wie heißt es immer, soziale Bindung des Eigentums. Ja, der Bauer muss ja auch das Wildschwein auf dem Felde töten. Bei den Wölfen wird entschädigt. Wenn da der Schäfer 50 Schafe hat und es werden 2 gerissen, das sagt Killer soziale Bindung, da wird er entschädigt, fertig aus.
Udo Wolf schüttelt den Kopf. Dann guckt er auf die Uhr. Die Zeit drängt. Wolf will heute noch seinen Winterteich abfischen, also die Fische ernten, die er durch den Winter gebracht hat.
Ich wollte nämlich noch fragen, ob Sie noch ein paar Brüstchen für mich haben.
Ja, das hätte ich eher wissen müssen. Wir haben letztens wieder einen Teil von den erlegten Tieren entsorgt. Das ist leider so. Der Markt für Kormoranbrüsten ist relativ begrenzt.
Vielleicht wäre das ja noch so ein Nebenerwerb.
Ich glaube nicht, dass das der Renner wird. Ich weiß, viele Leute essen die, oder in östlichen und westlichen Ländern, in Schottland wird er gern gegessen. Aber wie gesagt, mir ist er nicht so. Vielleicht haben wir ihn falsch zubereitet, dann müssen wir mal das Rezept austauschen.
Schrot auf Kormorane.
Ein bisschen kalt ist schon. Mhm.
Wenn Vögel zur Plage werden.
Also ich finde, es schmeckt wie ein gutes Steak.
Feature von Jan Schilling.
Aber es hat auch einen leicht leberartigen Geschmack.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen.
Es sprachen Fabian Busch und Jürgen Schulz.
Das schmeckt den Rotwein. Und das ist ein bisschen zäh schon.
Auf jeden Fall.
Ton Holger Klimchen. Schnitt Christian Grund. Regieassistenz Alexander Kühn.
Insgesamt, ich finde, man kann das essen.
Redaktion und Regie Tobias Barth.
Aber ich finde, ganz am Ende war es doch fischig, oder?
Produktion Mitteldeutscher Rundfunk
2013.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.